SWR 2 aktuell.
Mit Christian Haug. Guten Tag. Und das sind unsere Themen bis 12:30. Wie sind die Erfolgsaussichten der Musterfeststellungsklage gegen Daimler wegen mutmaßlicher Abgaswertmanipulationen? Das fragen wir die Expertin aus unserer Wirtschaftsredaktion. Mit Impfungen und Tests ins neue Schuljahr. Unser Fachmann erklärt, warum es PCR und nicht Schnelltests sein sollten. Und unsere Hauptstadtkorrespondentin kommentiert die CDU-Plakatkampagne für die Bundestagswahl und die Reaktionen darauf. Für den Autobauer Daimler wird es ungemütlich. Die Verbraucherzentrale Bundesverband hat beim Oberlandesgericht Stuttgart eine Musterfeststellungsklage eingereicht. Sie will für zehntausende Käufer von Dieselfahrzeugen Schadenersatz wegen Abgaswertmanipulationen erstreiten. Geli Hensoldt aus der SWR Wirtschaftsredaktion. Was werfen die Verbraucherschützer Daimler konkret vor?
Es geht immer noch um die Aufarbeitung des Dieselskandals. Der liegt zwar schon einige Jahre zurück, aber noch sind eben nicht alle Fragen und auch nicht alle Vorwürfe geklärt. Ganz konkret geht es jetzt um den Vorwurf der Verbraucherschützer, die sagen, Daimler habe bei bestimmten Modellen die Abgaswerte manipuliert. Und in diesem Vorwurf sehen sich die Verbraucherschützer vom Kraftfahrtbundesamt bestätigt. Die Behörde hat nämlich angeordnet, dass Daimler tausende Autos in Deutschland wegen unzulässiger Abschalteinrichtungen zurückrufen muss. Der Konzern allerdings, der hat die Vorwürfe bisher immer zurückgewiesen und weist sie auch weiterhin zurück. Mit diesen Abschalteinrichtungen, um die sich die Diskussion gerade dreht, mit denen können die Hersteller dafür sorgen, dass die Autos während der Genehmigungsverfahren, also auf dem Prüfstand, die zulässigen Grenzwerte einhalten. Im Straßenverkehr aber überschreiten sie die dann teilweise deutlich. Insgesamt sind über 250.000 Daimler-Fahrzeuge von den Rückrufen betroffen. In der Klage jetzt beschränken sich die Verbraucherschützer allerdings auf knapp 50.000 Geländewagenmodelle und zwar auf die Serien GLC und GLK.
Und wie reagiert das Unternehmen auf die Vorwürfe?
Ja, Daimler weist die Vorwürfe zurück und sagt, wir haben keine unzulässigen Abschalteinrichtungen eingebaut und auch Schadenersatz will das Unternehmen deshalb nicht bezahlen. Heute teilte Daimler mit, auch im Rahmen der Musterfeststellungsklage werde man sich dagegen zur Wehr setzen. Und das Unternehmen verweist darauf, dass es im Dieselskandal bereits eine ganze Reihe von Einzelklagen gegeben hat und die Gerichte in 95% der Fälle dann zugunsten des Unternehmens entschieden haben.
Welche Vorteile bietet so eine Musterfeststellungsklage eigentlich für die Kläger?
Ja, die Musterfeststellungsklage, die soll vor allem den Weg zum Schadenersatz erleichtern. Die Autos, die wurden bereits 2018 zurückgerufen und diesen Fällen droht Ende des Jahres die Verjährung. Diese Verjährung können Daimler-Kunden verhindern, wenn sie sich dieser Musterfeststellungsklage jetzt anschließen. Eine ähnliche Musterfeststellungsklage hat die Verbraucherzentrale 2018 schon gegen Volkswagen eingereicht. Anfang 2020 haben sich die Verbraucherschützer und VW auf einen Vergleich geeinigt. Den haben dann etwa 245.000 Kunden akzeptiert. Und VW hat ihnen je nach Alter und Typ des Fahrzeugs zwischen 1.350 und 6.250 Euro bezahlt. Und insgesamt musste VW 750 Millionen Euro an die geschädigten Kunden auszahlen.
Informationen waren das von Geli Hensoldt aus unserer Wirtschaftsredaktion. Und um die Lage der Automobilindustrie insgesamt geht es später nochmal im Wirtschaftsgespräch am Ende der Sendung. In vielen Bundesländern sind schon Sommerferien. In Rheinland-Pfalz ist es in gut einer Woche, in Baden-Württemberg in 3 Wochen soweit. Für die Kinder und Jugendlichen geht dann ein schwieriges Schuljahr zu Ende. Begonnen hat es bei niedrigen Infektionszahlen fast wie jedes andere. Dann kam der Winter und mit ihm die bisher massivste Infektionswelle und an den Schulen lief nur noch Fernunterricht. Erst vor wenigen Wochen ist Schritt für Schritt die Normalität zurückgekehrt. Aber wie kann man sicherstellen, dass sich das im neuen Schuljahr nicht wiederholt? Viele Politiker versprechen, das werde nicht passieren. Bundesgesundheitsminister Spahn setzt dabei auch auf Impfungen für Kinder und Jugendliche.
Was Kinder und Jugendliche angeht, machen wir dieses Angebot. Wer geimpft werden möchte, wo der 12-, der 15-, der 17-Jährige das mit dem Sorgeberechtigten und oder dem impfenden Arzt entscheidet, ist das auch möglich. Der Impfstoff dafür ist da. Knapp 500.000 Kinder und Jugendliche über 12 sind schon geimpft. Wir haben jetzt im Juli und vor allem auch im August ausreichend Impfstoff, um auch Kinder und Jugendliche zu impfen. Und wissen Sie, ich habe selbst auch im Bekanntenkreis mit 14-, 15-Jährigen diskutiert, die denken schon auch drüber nach. Vor- und Nachteile, was das für sie bedeutet, was das für ihre Freundinnen und Freunde, für die Familie bedeutet. Und ich finde, wir sollten einfach die Kinder und Jugendlichen selbst entscheiden lassen. Und wer für sich das möchte, dem machen wir das möglich.
Die Experten der Ständigen Impfkommission empfehlen BioNTech und Moderna aber erst ab 16. Kindern und Jugendlichen zwischen 12 und 15 raten sie im Moment nur dazu, wenn diese Vorerkrankungen haben. Die STIKO begründet das damit, dass es noch nicht genügend Daten gäbe. Bundesgesundheitsminister Spahn sagt dazu im gemeinsamen Morgenmagazin von ARD und ZDF:
Es ist eine Empfehlung der Ständigen Impfkommission, auch eine wichtige, die gibt es ja bei anderen Impfungen auch. Aber am Ende gibt es eben auch einen zugelassenen, sicheren und wirksamen Impfstoff. Und wissen Sie, die Wahl ist ja, entweder wird geimpft jemand oder er wird infiziert mit dem Risiko auch einer Folgeerkrankung. Und das ist ja das, was wir sehen werden im Herbst und Winter. Das ist das, was wir im Vereinigten Königreich in anderen Ländern sehen. Da, wo nicht ausreichend geimpft ist, in den Bevölkerungsgruppen, wird es sehr, sehr viele Infektionen geben. Das ist heute schon klar, wer nicht geimpft ist in Herbst und Winter, wird sich mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit infizieren,
sagt Bundesgesundheitsminister Jens Spahn. Er hat die Lage in Großbritannien angesprochen. Dort grassiert die Delta-Variante des Virus und hunderttausende Schülerinnen und Schüler sind zurzeit in Quarantäne. Jetzt hat der britische Bildungsminister Williamson einen Kurswechsel angekündigt. London-Korrespondent Thomas Spickhofen erklärt, wie es dazu gekommen ist.
Mindestens zweimal pro Woche mussten sich die Schülerinnen und Schüler zu Hause testen. Auch in der Schule wurde getestet. Und wenn ein Positivfall entdeckt wurde, musste im Zweifel die ganze Klasse wieder nach Hause. So geht es jetzt nicht mehr weiter, sagt Bildungsminister Gavin Williamson. Das System der geschlossenen Gruppen und der Selbstisolation hat Schaden angerichtet an der Bildung unserer Kinder.
We recognize that the system of bubbles and isolation is causing disruption to many children's education.
Mit Aufkommen der Delta-Variante wurde das Problem besonders sichtbar. Während die älteren und mittleren Bevölkerungsgruppen durch eine hohe Impfquote zunehmend geschützt sind, grassiert das Virus jetzt in den Schulen. In der vergangenen Woche mussten mehr als 640.000 Schülerinnen und Schüler nach Hause geschickt werden. Nur bei einem Zehntel von ihnen bestand überhaupt der Verdacht auf eine Covid-Infektion. Deshalb werden wir, sagt Gavin Williamson, das System mit den geschlossenen Gruppen beenden und uns stattdessen auf ein Testsystem unseres Gesundheitsdienstes NHS stützen für alle Jahrgänge bis hin zu den weiterführenden Schulen.
That is why we'll be ending bubbles and transferring contact tracing to the NHS test and trace system for early years settings, schools and colleges.
Zukünftig muss sich nicht mehr eine ganze Klasse in Quarantäne begeben, weil ein einzelner Verdacht aufgetaucht ist. Stattdessen reicht für alle Betroffenen ein täglicher Test. Fällt der negativ aus, dann geht es weiter in den Unterricht. Auch die Maskenpflicht und Abstandsgebote in den Schulen werden wieder abgeschafft, ebenso die gestaffelten Anfangs- und Endzeiten für den Unterricht. Wir haben gute Erfahrungen damit gemacht, berichtet Patrick Audley O'Connor, Direktor einer weiterführenden Schule in der Nähe von Manchester.
During the October to Christmas period, we'd send home masses of students.
Ende vergangenen Jahres, zwischen Oktober und Weihnachten, mussten wir massenweise Schülerinnen und Schüler nach Hause schicken, manchmal 6 bis 7 Mal. Das wollten wir diesmal unter allen Umständen vermeiden. Deshalb haben wir uns an dem Versuch beteiligt. Uns ist es dadurch gelungen, rund 500 Schülerinnen und Schüler hier in der Schule zu halten, die sonst nach Hause geschickt worden wären.
Managed to keep well over 500 students in the building that would have been sent home.
Aus London war das der Bericht von Thomas Spickhofen. Bei uns könnte sich die Lage im Herbst ähnlich entwickeln wie jetzt in Großbritannien. Das hat ja auch Gesundheitsminister Spahn gesagt. Und dann sollte man einen Plan haben. Zum Beispiel, wie es in Kindergärten und Schulen im Herbst weitergehen soll. Bisher setzt man dort vor allem auf regelmäßige Schnelltests. Aber die sind zuletzt in die Kritik geraten. Da gibt es zum einen Berichte über eine Häufung von falsch positiven Tests in bestimmten Regionen. Andere Experten kritisieren, über die Millionen Tests würden am Ende nur wenige echte Infektionen gefunden. Johannes Schmidt-Johansen aus der SWR-Redaktion Datenjournalismus hat sich zusammen mit seinen Kolleginnen und Kollegen die Zahlen zu den Schnelltests angeschaut. Herr Schmidt-Johansen, was haben die Schnelltests bisher gebracht?
Wir konnten herausfinden, dass im Mai in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz 10,5 Millionen Schnelltests durchgeführt wurden und nur 0,05% aller Antigen-Schnelltests waren dann auch tatsächlich positiv, also auch nachträglich mit einer PCR-Methode bestätigt positiv. Das ist die Erfolgsquote, die wir messen konnten.
Was heißt das in absoluten Zahlen?
Das waren rund 4.700 Corona-Infektionen, die dadurch gefunden werden konnten. Das ist nicht nichts. Das hat sicher dazu beigetragen, dass Infektiöse aus dem Verkehr gezogen worden sind. Aber es hat eben auch nicht den Durchschlag gegeben. Es war nicht der Gamechanger, die Maßnahme, die das Spiel maßgeblich verändert hat.
Aber in der Zeit gab es vielleicht auch einfach wenig Infektionen dann.
Selbst in der Hochphase der dritten Welle waren nur 6-9% der Infektionen, die wir registriert haben in Deutschland, auf einen Schnelltest zurückzuführen. Das heißt, dieser flächendeckende Einsatz, der hat eben nicht dazu geführt, dass wir wirklich ein enges Raster haben und möglichst viele auch rausfiltern konnten.
Und woran könnte das liegen?
Diese Schnelltests sind einfach nicht genau genug. Das ist das eine Problem. Also viele der Schnelltests, das haben auch neue Studien, zum Beispiel des Paul-Ehrlich-Instituts ergeben, haben gezeigt, dass die Sensitivität, also die Empfindlichkeit nicht ausreichend ist. Die finden damit nur hochinfektiöse Personen. Das ist das eine Problem. Und das andere Problem, das kennen wir aus eigenem Erleben, wer schon mal in so einer Abstrichstelle ja war. Die Abstriche sind oftmals ungenau gemacht worden. Und wenn diese zwei Dinge zusammenkommen, dann kommen eben auch sehr oft falsch negative Ergebnisse zustande.
Aber was ist die Alternative? Die PCR-Tests, die sind zwar genauer, aber die sind ja auch viel teurer und da gibt es auch gar nicht genug Laborkapazitäten. Ist die Alternative dann nicht zu testen?
Also das RKI sagt, für Schulen, Grundschulen und Kitas sind die Kapazitäten da und empfiehlt ausdrücklich, dass Schulen und Kitas auf die PCR-Pool-Testmethode umsteigen. Das ist eine Möglichkeit, wo die Kinder an einem Stäbchen lutschen und dann wird die Probe zusammengenommen von allen Kindern und in einer PCR-Untersuchung analysiert. Das ist kostengünstig und ich habe dann eben auch wirklich verlässliche Ergebnisse. Da werden nur positive gefunden und nicht falsch positive.
Also sprich, diese Proben werden vermischt, dann werden die untersucht und wenn dann ein positiver dabei ist, dann muss ich aber immer noch die ganze Gruppe testen, oder?
Dann wird nachgetestet und das ist eben jetzt gerade in dieser Niedriginzidenzphase das richtige Instrument. Denn ich möchte ja die Infektionszahlen niedrig halten, also muss ich Fälle möglichst früh finden, das gewährleistet die PCR-Methode. Und wenn ich eben im ganzen Pool, im Klassenverband, in der ganzen Kita-Gruppe keinen einzigen positiven Fall drin habe, dann sind eben auch alle Pool-Testergebnisse negativ und dann muss ich eben auch nichts weiter unternehmen. Ansonsten haben die Kinder ein zweites Röhrchen, machen dann eine Abstrichprobe und dann wird eben jeder einzeln durchgetestet und so findet man dann eben schnell auch den Infizierten und kann ihn isolieren und stoppt damit die Infektionskette.
Ein anderer Aspekt mit Blick auf den Herbst sind natürlich auch die Urlaubsrückkehrer, die uns letztes Jahr ja auch teilweise Probleme bereitet haben durch eingeschleppte Infektionen. Für die müsste das dann ja eigentlich auch gelten, dass diese Schnelltests da nicht wirklich sinnvoll sind, oder?
Das sehe ich so. Ich habe da gar kein Verständnis für, warum Reiserückkehrer gerade aus Risikogebieten, wie jetzt teilweise in Spanien oder anderen Gebieten, dann zurückkommen können und sich mit einem Schnelltest quasi freitesten können. Ich halte es für notwendig, dass wir auch hier Reiserückkehrer mit PCR testen lassen.
Informationen und Einschätzungen waren das von Johannes Schmidt-Johansen aus der SWR-Redaktion Datenjournalismus. Und auch wir haben jetzt viel über Schülerinnen und Schüler gesprochen. Stark beeinträchtigt waren aber seit Beginn der Pandemie vor allem auch die Studierenden. Fast nur Seminare und Vorlesungen per Laptop, keine Treffen mit anderen, keine Partys. An rheinland-pfälzischen Universitäten und Hochschulen gibt es für Studierende ab heute mehrere Sonderimpfaktionen, damit vielleicht wenigstens im nächsten Semester das Leben wieder ein bisschen normaler wird für die Studierenden. Und von der ersten dieser Sonderimpfaktionen in Mainz berichtet unsere Reporterin Katharina Feist.
Der Andrang auf dem Mainzer Campus ist groß. Für viele heißt es Schlange stehen für den kleinen Pieks.
Gestern hat mir ein Kommilitone noch gesagt, das ist bestimmt sowas, wo die Leute campieren vorher. Und ich so, nee, das wird schon nicht so lange sein. Ja, hätte ich mal auf ihn gehört und wäre ein bisschen früher aufgestanden.
Jens, Sportstudent im vierten Semester, nimmt's gelassen.
Das Wetter ist ja ganz gut und dann wartet man halt. 5000 Dosen sind's ja und am ersten Tag mache ich mir da keine Sorgen, dass da keine Dosen mehr übrig sind.
Seit 8 Uhr morgens wird an der Mainzer Uni geimpft. Die Schlange bis zur Infobox, wo man sich registrieren muss, ist kurz nach 9 schon über 200 Meter lang. Daria wartet schon eine Stunde.
Sie stand ganz weit hinten und jetzt bin ich schon ein Stückchen vorangekommen.
Sie studiert im 6. Semester Wirtschaftswissenschaften. Im Impfzentrum hat sie sich schon vor über 2 Monaten registriert, ohne Erfolg. Als Studentin fühlt sie sich in der Pandemie benachteiligt.
Ich habe zum Beispiel auch bei meinem Werkstudentenjob auch gemerkt, so, wir Studenten wurden da auch benachteiligt. Es wurde gesagt, ja, ihr bekommt keinen Termin, so, nur halt die Festangestellten bekommen Termine. Und dann dachte ich mir so, ja, okay, aber ich bin auch ein Mensch und ich möchte auch gerne die Impfung haben.
Die letzten 3 Semester haben Studierende wie Daria vor allem vor dem Bildschirm verbracht. Der rheinland-pfälzische Gesundheitsminister Clemens Hoch möchte das mit den Sonderimpfaktionen für die Studierenden ändern.
Unser Fokus gemeinsam mit allen Hochschulen im Land ist, ein Präsenzwintersemester zu starten. Und je mehr Menschen geimpft sind, die dann an den Präsenzveranstaltungen teilnehmen, desto sicherer ist der Semesterstart. Darum geht's heute.
Damit das klappt, läuft die Sonderimpfaktion möglichst unbürokratisch ab. Ein Termin braucht hier keiner. Organisiert wird die Aktion vom Deutschen Roten Kreuz.
Wenn es geht, hier den Teil schon mal ausfüllen und hier schon mal unterschreiben. Medikamente. Sehr gut, dann bräuchte ich einmal den Ausweis.
Nach der Registrierung geht's mit einem Laufzettel in eine zweite Schlange. Physikstudentin Judith ist schon kurz vor der Impfstraße. Gekommen ist sie dafür um
7.30 Uhr.
Und wie ist es jetzt kurz vom Ziel?
Naja, es ist schön zu wissen, dass es jetzt endlich funktioniert.
Denn in dem kleinen Pieks steckt auch eine ganz große Hoffnung, dass es im kommenden Wintersemester weg von den Bildschirmen und endlich wieder in die Hörsäle geht.
SWR 2 aktuell, es ist 12.21 Uhr. Noch hängen und stehen sie nicht entlang der Straßen, aber die Wahlplakate der CDU, die sorgen schon jetzt für Gesprächsstoff. Zum einen im Netz, da kritisieren viele Twitternde vor allem die fehlende Diversität auf den Bildern, aber auch in der realen Welt. Die Gewerkschaft der Polizei findet es nicht gut, dass sich für eines der Fotos eine CDU-Mitarbeiterin als Polizistin verkleidet hat. Ein ziemlich holpriger Start in den Wahlkampf findet Hauptstadtkorrespondentin Franka Welz. Hier ihr Kommentar.
Deutschland gemeinsam machen. Ein Motto mit dem Charme einer Baumarktwerbung. Das mag zum Kanzlerkandidaten aus dem Land der Küchenbauer passen, aber passt das Deutschland der CDU-Wahlplakate zu dem Land, in dem wir leben? Das Deutschland, das die CDU gemeinsam machen will, was auch immer das letztlich bedeutet, ist offenbar weiß und ohne Migrationsgeschichte. Es folgt anscheinend traditionellen Familienentwürfen. Mutter, Vater, Kind. Queere Menschen oder Menschen mit Behinderung kommen darin nicht vor. Arme Menschen übrigens auch nicht. Die Kampagne grenzt aus und vermittelt ein Zerrbild der vermeintlichen Mitte der Gesellschaft, für die die CDU doch die alleinige Zuständigkeit beansprucht. Dass Generalsekretär Paul Ziemiak wieder und wieder den Kreis, pardon, Union-Kreis, das grafische Leitmotiv der Kampagne als Symbol des Einbindens und des Zusammenhalts beschwört, macht das nicht glaubwürdiger. Überhaupt Glaubwürdigkeit. Darauf legt die CDU ja speziell bei der politischen Konkurrenz gesteigerten Wert und setzt dann auf ihren Plakaten Menschen als Vertreterinnen und Vertreter von Berufsgruppen in Szene, die mit diesen Jobs überhaupt nichts zu tun haben. Eine vorgebliche Krankenschwester ist tatsächlich eine der CDU-Pressesprecherinnen, eine führende Mitarbeiterin der Online-Kampagne Connect gibt eine Polizistin, weitere Mitglieder und Mitarbeiterinnen der Partei halten ihre Gesichter für die Wahlkampagne hin. Ziemiak erklärte während der Präsentation der Kampagne, in der Pandemie habe man zum Beispiel Krankenschwestern nicht von der Arbeit abhalten wollen. Das ist ehrenwert, aber Bürgerdarstellerinnen und Darsteller machen noch keine Bürgernähe. Echt sind hingegen die CDU-Ministerinnen und Minister der vergangenen 16 Jahre und die Entscheidungen, die sie getroffen haben. Zum Beispiel für den einst durch den damaligen Umweltminister Altmaier eingeführten Ausbaudeckel für Photovoltaik, also Solarenergie, der 2020 übrigens nicht auf Betreiben der CDU gestrichen wurde. Dass eine Partei, die sich so lange daran festgeklammert hat, nun ausgerechnet mit Solarmodulen für sich wirbt, ist vor diesem Hintergrund mindestens interessant. Am Ende ist Deutschland gemeinsam machen nicht weniger Einlull- und Wohlfühlkampagne wie das Unvergessene für ein Deutschland, in dem wir gut und gerne leben, aus dem Bundestagswahlkampf 2017. Damals stimmte immerhin wenigstens die Grammatik. Die aktuelle Kampagne hätte Team CDU also gemeinsam sehr viel besser machen können.
Meint unsere Hauptstadtkorrespondentin Franka Welz. Die Niederlande haben ein Problem mit Bandenkriminalität und das schon seit Jahren. In Amsterdam tobt eine Art Krieg zwischen mehreren Drogenbanden. Dutzende Menschen wurden dabei schon getötet. Jetzt ist ein Journalist durch Schüsse lebensgefährlich verletzt worden, der unter anderem über diese Szene berichtet hatte. Aber es gibt wohl auch schon einen ersten Fahndungserfolg. Einzelheiten von Ralf Lachmann.
Nach dem Mordanschlag auf den prominenten TV-Journalisten Peter de Vries hat die Polizei inzwischen 3 Tatverdächtige festgenommen. Mitten im Stadtzentrum von Amsterdam war mehrfach auf den 64-Jährigen geschossen worden. De Vries war gestern Abend kurz zuvor aus einem Fernsehstudio gekommen, wo er Gast in einer Live-Sendung war. Einer der abgefeuerten Schüsse traf ihn in den Kopf. Er kämpft um sein Leben. Auch Ministerpräsident Mark Rutte zeigte sich geschockt. Der Anschlag auf Peter de Vries ist schockierend, nicht zu fassen. Ein Anschlag auf einen mutigen, unerschrockenen Journalisten. Und er ist damit ein Anschlag auf den freien Journalismus, der so wesentlich ist für unsere Demokratie, unseren Rechtsstaat und unser Zusammenleben. Politiker aller Parteien meldeten sich ähnlich zu Wort. Auch das Königspaar, zurzeit auf Staatsbesuch hierzulande, drückte sein Entsetzen über den Anschlag auf Peter de Vries aus. Er ist einer der prominentesten Kriminalreporter der Niederlande, moderierte Opsporing Versocht, also das Pendant zur deutschen Fahndungssendung XY ungelöst. International bekannt wurde de Vries 1987 mit seinem Bestseller über die Entführung des Bierbrauers Freddy Heineken. Gerhard Sprong, renommierter Strafrechtsanwalt, sagt:
Ich bin natürlich auch geschockt, denn ich kenne Peter 40 Jahre.
Ich bin natürlich auch geschockt, kenne ihn 40 Jahre, wir haben uns oft vor Gericht auseinandergesetzt, vor 3 Jahren noch gemeinsam ein Buch geschrieben, aber ich bin nicht ganz überrascht, weil Peter hat sein Leben lang an der Schusslinie des Strafrechts operiert.
Sein Leben lang in der Führerlinie von Strafrecht.
Peter de Vries tritt öfter als Sprecher von Opfern und Zeugen bei Prozessen auf, auch momentan, da ist er Vertrauensperson eines Kronzeugen in einer Strafverhandlung gegen das organisierte Verbrechen. Schon 2019 war im Zusammenhang mit diesem Gerichtsverfahren der Anwalt des Kronzeugen erschossen worden. Ob auch der Mordanschlag auf Peter de Vries vom organisierten Verbrechen ausgeht, wird jetzt mit Hochdruck ermittelt. Ralf Lachmann, Den Haag.
Wir haben am Anfang der Sendung schon über die Musterfeststellungsklage gegen Daimler wegen der Dieselabgasaffäre gesprochen. Und die deutsche Autoindustrie hat sich in den vergangenen Monaten vielen Diskussionen stellen müssen über Tempolimits, Klimaschutzziele oder milliardenschwere Subventionen. Und viel zu oft, so zumindest die Meinung der Opposition, hat die Bundesregierung dem Druck der Autolobby nachgegeben. Das könnte sich demnächst ändern, denn auch die Konzerne selbst stellen sich schon mal auf eine grüne Regierungsbeteiligung ein. Sina Rosenkranz aus der SWR-Wirtschaftsredaktion, was heißt das dann ganz konkret?
Das heißt für die Autokonzerne ganz konkret die Flucht nach vorne. Das wurde heute auch bei der Halbjahrespressekonferenz des Verbands der Automobilindustrie nochmal ganz deutlich. Bis 2025 will die Autoindustrie rund 70 Milliarden Euro in Elektromobilität stecken. Und überhaupt überbieten sich die Autokonzerne momentan mit Nachhaltigkeitsversprechen. Audi zum Beispiel will ab dem Jahr 2026 nur noch neue Elektroautos vorstellen und keine neuen Verbrenner mehr. Der BMW-Chef Oliver Zipse hat vor ein paar Tagen gesagt, wir sind offen für noch höhere CO2-Reduktionsziele. Denn die Autoindustrie stellt sich nicht nur auf eine grüne Regierungsbeteiligung ein, sondern auch aus Brüssel wird schon nächste Woche eine neue wichtige Entscheidung kommen, nämlich bis wann der CO2-Ausstoß auf null sinken muss bei Neuwagen. Im Raum steht bis 2035. Damit wäre die Schlacht um den Verbrennungsmotor dann vollends verloren. Das geht auch dem Autoindustrieverband zu weit, dreht deshalb den Spieß um und sagt, wir brauchen jetzt die Unterstützung von der Politik.
Was genau stellt sich die Autoindustrie da vor?
Naja, der VDA hat vor ein paar Tagen einen langen 15-Punkte-Plan vorgelegt und da steht natürlich das Thema Ladesäulenausbau wieder ganz oben, aber auch Punkte wie Preisgarantie für Ladestrom und natürlich auch die Forderung, dass es die E-Auto-Prämie über das Jahr 2022 hinaus geben soll, was ja einer Subvention gleichkommt.
Auch beim Thema Tempolimit bröckelt offenbar die Front. Ist auch hier womöglich die Schlacht schon verloren?
Ja, also darauf stellen sich die Konzerne wohl vermehrt ein. Das berichtet heute zumindest das Handelsblatt. Sie gehen davon aus, dass das Tempolimit mit die erste Maßnahme sein wird, die eine Regierung mit grüner Beteiligung umsetzen wird. Zumal tatsächlich sogar bei den einzigen Verfechtern die Front bröckelt. Nach neuen Umfragen ist sogar die Mehrheit der ADAC-Mitglieder für ein Tempolimit. Und mit dem Elektroauto fährt man in der Regel sowieso nicht so schnell, wenn man nicht sofort den Akku leer hat. haben will. Insofern wandeln sich auch hier die Zeiten.
Schauen wir zum Schluss noch kurz auf die Börsenkurse. Wo steht der DAX?
Der steht 0,7% im Plus bei 15.620 Punkten. Die Daimler-Aktie gehört zu den größten Verlierern seit der Nachricht, dass Verbraucherschützer den Konzern verklagen. Wir haben eben darüber berichtet, die Daimler-Aktie verliert 1,9%.
Soweit die aktuellen Wirtschafts- und Börseninformationen von Sina Rosenkranz. Das war SWR 2 aktuell mit Christian Haug.